Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von Gänsehaut, dem Horrorformat hier bei The Pod. Und dieses Mal haben wir mal wieder uns was Besonderes überlegt, nämlich nicht ein besonderes Genre auszuwählen oder einen besonderen Auteur, sondern wir haben einfach mal mit einem großen Fragezeichen auf unserem Kopf reingegriffen in die Horror-Fundgrube auf Steam. Wir haben mal ganz weit unten gewühlt und mal wieder drei Spiele rausgefischt, die sich zufälligerweise eine Gemeinsamkeit teilen, aber die werden wir gleich auflösen. Und die wir als sehr interessant erachten, das sind auch Spiele für den kleinen Geldbeutel. Das heißt, wer heute mal kleine kuriose Entdeckungen ausprobieren möchte, der ist heute genau richtig bei Gänsehaut. Und bevor ich irgendwas noch weiter erkläre, möchte ich erst meinen Mitstreiter vorstellen. Und zwar ist es ein weiteres Mal Nils Ehring. Hallo Nils.
Hi, schönen Gruß. Ja, da haben wir schon so, hast ja schon ein bisschen vorweggegriffen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, zu der Spieleauswahl hier. Wie so häufig haben wir ja schon mal angedeutet, ne? Nach unseren Aufnahmen überlegen wir ja dann meistens schon, was können wir denn eigentlich als nächstes machen, und dabei wird dann auch mal häufiger auch mal Steam durchforstet und ja, sind wir wieder fündig geworden,
ja. Ja, das war ganz spannend. Ich glaube, ich bin einfach nur auf den Horrorreiter gegangen auf Steam und habe dann geguckt, was sind denn da gerade aktuell Topseller von den frischen Releases oder was sticht mir sonst ins Auge. Und da bin ich auf ein Bundle gestoßen, und zwar heißt das Bundle Missing Calm Bundle. Also wie übersetzen wir es denn, Nils? Ich bin gerade unsicher.
Calm, wie wird Calm buchstabiert?
Naja, entweder ist es, also C-A-L-M, entweder ist es die fehlende Ruhe, ja, oder es bezeichnet den fortlaufenden Prozess des gerade Ruhevermissens.
Innere Unruhe quasi, ja.
Ja, also, oh, das ist auch eine gute Übersetzung. Also jedenfalls, Missing Calm Bundle. Das ist ein Bundle auf Steam, in dem eine ganze Reihe an Spielen enthalten sind. Das sind alles kleinere Spielchen, und da haben wir uns drei rausgepickt. Ich lese die einmal kurz vor, damit die Leute auf dem Schirm haben. Und zwar, das erste Spiel, das wir besprechen werden, heißt Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. So, das ist der Titel Nummer 1. Der zweite Titel heißt Lighthouse Keeper, Leuchtturmwärter. Und das dritte heißt, so, jetzt wird's auch schon wieder kritisch, Chastier, also Chastye. Und das ist ein super Bogen, den ich jetzt noch mitnehmen kann, um die Gemeinsamkeit aller drei Spiele aufzuklären. Denn Chastye ist ein russisches Wort und heißt so viel wie Glück. Und tatsächlich sind alle die drei Spiele, die wir hier rausgepickt haben, zufällig von russischen Entwicklerinnen und Entwicklern. Das heißt, heute wird's hier ganz schön osteuropäisch.
Genau, und die sind auch alle relativ aktuell. Ich glaube, das älteste 2020 oder so. Also
ja.
Ja, also auch wirklich aktuelle Spiele, kann man schon sagen, ja.
Du, um unseren Zug jetzt mal kurz völlig zum Entgleisen zu bringen, mir wird gerade was klar. Wir zeichnen auf Transparenz am Tag der Bundestagswahl 2021. Einmal sage ich das, weil das erklärt, warum ich so heute so ein bisschen dünnsprachig aufgelegt bin so ein bisschen neben mir, als würde ich schon was Schlimmes erwarten später. Und zum anderen passt das ja auch ganz gut, weil wir Gänsehaut aufnehmen, ne? Das Horrorformat, man weiß nicht, was passieren wird. Heute nach 18 Uhr, alles kann passieren mit diesem Land. Ich habe große Angst, Nils. Es passt.
Ja, ich finde es ja ganz interessant, jetzt abseits auch von der Bundestagswahl, weil wir sind ja auch beide jetzt gerade in etwas unterschiedlichen Wettersituationen, weil hier ist es nämlich gerade richtig apokalyptisch, düster und hat Dauerregen gerade hinter uns. Und du sitzt eher im Dunkeln, aber draußen die Sonne so knallt auch.
Ja, ich habe, genau, da haben wir vorher kurz drüber gesprochen. Hier in Berlin heute ist ein wahnsinniger Sonnentag, nervt mich gewaltig. Es kommt noch dazu, bin eigentlich Herbst- und Winterkind, und das ist mir schon wieder zu viel.
Und ich muss ehrlich sagen, also das Thema Wahl, ich habe schon Briefwahl gemacht, deswegen auch diese ganze Vorgeschichte, der Wahlkampf der letzten Wochen, war mir eigentlich ziemlich egal, so.
Also egal, was mir nicht, ich habe auch Briefwahl gemacht, aber es ist einfach alles sehr belastend. Ich habe große Angst vor dem, was heute Abend passieren könnte, Nils.
Okay.
Wollen wir über Horrorspiele sprechen? Das ist nicht ganz so schlimm wie die Realität.
Und man muss auch sagen, die Spiele sind auch jetzt nicht gerade die größten Stimmungsaufheller. Aber
überhaupt nicht. Also vielleicht nehmen wir das auch mal direkt, um ins Erste reinzuspringen. Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. Ein spannender Titel, also wortwörtlich der Titel, den fand ich sehr interessant. Und ich bin da ein bisschen aus dem Stuhl gefallen, weil als ich mir hier dieses Bundle angeguckt habe und mir dieses Spiel mal genauer durchgelesen habe, sah ich, das hat eine unerwartet hohe Menge an Reviews dafür, dass ich persönlich zum Beispiel, der jetzt schon sich mehr oder weniger regelmäßig informiert, was da draußen so passiert, noch gar nichts davon gehört habe. Das Spiel ist im August 2020 erschienen, also schon über ein Jahr alt, hat mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme über oder fast 4000 Reviews auf Steam und die pendeln sich alle bei äußerst positiv ein. Also das scheint mir ein absoluter Horror-Superhit zu sein und gerade wenn man bedenkt, dass das offenbar wirklich nur von einer Person gemacht wurde. Der Typ heißt Nikita Kryukov. Ich habe den mal ein bisschen recherchiert. Das ist eigentlich ein Typ, der sein Geld damit verdient, für Spiele Musik zu komponieren, hat sich hier aber mal hingesetzt und ein Spiel entwickelt, das so in etwa 15 bis 20 Minuten durchspielbar ist und knapp einen Euro kostet. Also es kostet exakt, kann ich dir auch sagen, 79 Cent. Und das Ding hat offenbar erstaunlich viele Leute begeistert.
Und hat dich auch, glaube ich, direkt angesprochen. Ich meine auch, als wir uns die Spiele mal angeschaut haben am Anfang, die Titel, da hättest du direkt gesagt, so, boah, das nehme ich, das sieht irgendwie interessant aus. Also das hat dich auch am ehesten auch direkt angesprochen. Und interessanter Nebenaspekt noch, es gibt den Soundtrack von dem Spiel auch auf YouTube, also den kompletten Soundtrack, ich glaube ich, so 40 Minuten. Ist ganz interessant, ist halt schon, geht manchmal auch ein bisschen auf die Nerven, weil die halt auch sehr viel mit so monotonen Tönen arbeiten und jetzt abseits nur als Soundtrack ist es manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ja, also er scheint da wohl recht umtriebig zu sein, auch als Komponist, ja.
Ja, also das Spiel hat mich tatsächlich sehr angesprochen wegen diesen drei Sachen. Also das erste war, oh Gott, wie viele Reviews hat das? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe noch nie was davon gehört. Und es ist so, das ist so kurios einfach. Da ist hier offenbar unter meinem Radar so ein riesen Hit entstanden. Ich habe nichts davon bekommen. Das war das Erste. Das Zweite ist dieser coole Titel, Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. Erinnerte mich sofort an den Film Pontypool, den ich hier schon viele Male referenziert habe und auch letztens erst in einem anderen Podcast mit Jochen gemeinsam. Ein Film, der sich um die Macht von Worten dreht und wie Worte in unterschiedlichen Kontexten, ein Horrorfilm, in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich wahrgenommen werden und was die auch für eine zerstörerische Wirkung haben. Das hat mich sofort daran erinnert. Und das Dritte ist der Look. Bei Steam rutscht ja da immer so eine Reihe von Screenshots durch diesen Reiter durch. Man kann sich dann immer schon einen Eindruck machen. Und das Ding ist eine Visual Novel. Das heißt, ein Spiel, das seine Geschichte über Textboxen einfach erzählt, wie bei einem Text-Adventure. Dann kann man manchmal Antworten anklicken oder selber Antworten eintippen. Und das Ganze wird begleitet von Illustrationen. Aber das Besondere ist, dass diese Illustrationen nicht irgendwie so sind, wie man sie vielleicht von einem Spiel normalerweise erwarten würde, sondern die sind zum einen hochgradig verpixelt und zum anderen schöpfen die aus einem ganz bestimmten Farbsortiment, nämlich Lila-Töne, Rottöne und Schwarz. Und diese Farbkombi in Verbindung mit diesen vielen Reviews und diesem ungewöhnlichen Titel hat mich sehr, sehr, sehr neugierig gemacht.
Ja, war bei mir auch so.
Wir können mal ganz kurz vielleicht eins noch vorweg schicken, das hätte ich fast vergessen, aber das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich glaube, Nils, widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber ich glaube, jedes der Spiele, das wir heute hier besprechen, die sind alle sehr kurz, so zwischen wirklich so 10 bis 20 Minuten. Alle profitieren davon, wenn man die spielt, ohne diesen Podcast vorher gehört zu haben, weil es geht gar nicht anders, als jetzt all diese Spiele zu spoilern, weil die so kurz sind. Das heißt, ich würde empfehlen, wenn ihr vorhabt, diese Spiele zu spielen, dann pausiert doch gerne mal, holt die nach und hört euch dann diesen Podcast wieder an. Weil sonst, glaube ich, nehmt ihr euch sehr viel Spaß.
Genau, und wenn man jetzt, die Spiele haben teilweise auch alternative Enden, wenn man die sich auch noch anschauen will, ich glaube, in einer Stunde ist man da mit allen Reihen durch.
Ja.
Insgesamt.
Also, in Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk erzählt auf dem Papier die Geschichte einer, also und jetzt beginnt es schon mit den Spoilern, weil das ist schon ein Reveal, der mitten im Spiel kommt, der am Anfang gar nicht so klar ist, eines Mädchens, die eigentlich eine ganz einfache Aufgabe zu erfüllen hat, nämlich in einen Laden zu gehen am Abend, Milch zu kaufen und zurück nach Hause zu ihrer Mutter zu bringen. Wir merken aber ganz schnell, sobald wir im Spiel drin sind, hier ist alles so ein bisschen komisch. Und zwar ist es vor allem die Art und Weise, wie das Mädchen, die Erzählerin dieses Spiels ist, über ihre Umwelt spricht. Also sie spricht über das, was sie sieht. Ich versuche jetzt nicht zu konkret zu werden, damit die Leute, die jetzt doch weiterhören, trotzdem noch ihren Spaß damit haben können. Sie spricht sehr abstrakt über die Dinge, die sie sieht. Also sie spricht über ihre Umgebung nicht so, wie man es erwarten würde von einem Mädchen oder von einem Menschen, sondern sind immer ganz schön seltsame Beschreibungen. Also wenn sie zum Beispiel einen Weg zurücklegt, der sich für sie sehr lange anfühlt, dann schreibt sie oder erzählt sie in diesem Spiel, nach etwa 200 Jahren kam ich an meinem Ziel an. Solche Dinge. Es hat so einen ganz starken, surrealen Einschlag und das ist schon, glaube ich, das Erste, was einem da auffällt, wenn man dieses Spiel startet.
Und ich habe es auch, es ist, ich habe überlegt, es ist so eine Art innerer Monolog, aber eigentlich ja nicht, weil sie tritt ja in einen Dialog mit uns als Spieler. Also so habe ich es so ein bisschen empfunden auch so, ne, dass sie, man ist so eine Figur, die sie halt quasi sich jetzt auch so erfunden hat auch. Und den bei dem Aspekt der Sprache fand ich noch super interessant. Das ist ja hier so eine Form von, sie hält sich an der Sprache auch fest, um diese eigentlich scheinbar alltägliche Situation oder Aufgabe zu meistern.
Also ich glaube, wenn man so dieses Spiel mal gespielt hat, ich glaube, wir sind sie. Also wir sind ihre innere Stimme. Es gibt auch einige Leute, die in den Reviews vermutet haben, dass sie schizophren sei, also gespaltene Persönlichkeiten hat. Das hängt damit zusammen, es gibt eine Szene in dem Spiel, in dem erklärt sie so ein bisschen, was hier eigentlich abgeht. Sie erklärt, dass sie es unheimlich schwer findet, sich da draußen in dieser Welt zu bewegen, die wir durch ihre Augen sehen. Ne? Wir erinnern uns, alle stark verpixelt, die Rottöne, Lilatöne, Schwarz, es wirkt alles sehr bedrohlich, egal wo sie ist. Und sie erzählt, dass sie sich selbst so diese Rahmengeschichte ausgedacht hat, dass sie die Heldin in einem kleinen Spiel ist, wie in einer Visual Novel. Und genau. Sie spricht sich selber Mut zu. Sie kommentiert quasi ihre eigenen Taten, um sich quasi zum Vorwärtsgehen zu bewegen. Und das ist so, das war der Moment, wo ich, glaube ich, verstanden habe, wir sind wirklich in diesem Spiel Teil von ihr. Und sie braucht auch diese Hilfe, weil eine Szene, um sie mal rauszugreifen, womit sie da so zu tun hat, wir gehen ja in diesen Laden und kaufen Milch. Und wir holen die Milch dann aus dem Kühlschrank. Das ist alles sehr viel umständlich, als ich es jetzt so kurz zusammenfasse. Aber dann geht sie mit dieser Milch zur Kasse und möchte bezahlen. Und was man dann so erzählt bekommt von dem Spiel, man sieht auch keinen Verkäufer, sondern nur so eine ganz schwer erkennbare Gestalt, wie gesagt, so verfremdet durch diesen Look. Und dann erzählt sie uns in diesem Text, diese Gestalt deutet immer wieder auf diese Milchpackung, die wir ihr gegeben haben, und macht Geräusche und wir können und will irgendwie noch was von uns. Und dann müssen wir ihr sagen, du musst dafür auch bezahlen. Und erst dann kommt sie auf die Idee, man muss ja auch sowas bezahlen. Also es ist manchmal so, als würde man mit Aliens sprechen in diesem Spiel.
Genau, und die Bilder sind, also vielleicht nochmal was zu diesen, ich habe das so ein bisschen wie so Standbilder mit so ein bisschen Animation drin empfunden. Man muss sich das so, also echt so vorstellen, wie so, boah, so 4-Bit, 8-Bit Optik, so ein bisschen. Also ich musste witzigerweise an ein Spiel denken, was es gab früher für den C64er Strip Poker. Das war auch so sehr grob pixelig, ne? Also davon damals, also erstmal war ich eh noch viel zu jung, aber davon so eine Art Erotik zu sprechen, das war einfach sehr pixelig. Man musste auch immer so auch dann die Bilder so erstmal dechiffrieren, was sieht man da eigentlich gerade? Unten waren, konnte man dann die Karten hinlegen. Und das, also so eine Optik, nur halt noch viel chiffrierter. Also ich habe häufige mal, also wenn dann so eine Animation, weil diese Begegnung bei der Milch kaufen, das war für mich, das sah aus wie so eine Echse oder hatte sowas Schlangenhaftes. Ja. Also schon, sie spricht ja auch davon, dass das sind wie Monster, die ihr begegnen, auch in der Nacht so. Dann, sie sagt ja doch, da ist dann noch so ein bärartiges Wesen und so weiter. Und selbst da habe ich echt, dann gibt es so auch ein Bild, da sieht man dieses Regal mit den ganzen Milchsorten drin. Das ist extrem verpixelt. Mhm. Und dann dazu hat man also so einen sehr sonoren Soundtrack, der so auch so mit monotonen Sounds über mehrere Minuten arbeitet. Das ist schon, also wirklich auch so, als ob man wirklich in ihrem Geist auch drin steckt, die Welt aus ihrer Sicht sieht auch.
Ja, und das ist wirklich, also ein Gefühl, man muss es ist schwer, finde ich, in Worte zu packen. Es ist so ein diffuses Gefühl von, was geht hier eigentlich ab? Was passiert hier? Man muss verstehen, wo sie sich eigentlich gerade bewegt, und ganz lange, bis zum letzten Drittel des Spiels, also wenn sie die Milch gekauft hat und auf dem Rückweg ist, bis dahin ist eigentlich mir zumindest immer noch gar nicht klar gewesen, was geht hier eigentlich ab? Also warum hat sie denn so eine verzerrte Sicht auf die Realität? Warum wirken die anderen Menschen, die ihr begegnen, wie Monster oder wie seltsame Kreaturen? Warum fällt es ihr so schwer, einfachste Prozesse im Alltag irgendwie voranzubringen? Und dann tatsächlich kommt es zu einem kleinen Reveal, in dem ihre Hintergrundgeschichte uns offenbart wird, nämlich sie erzählt haben, dass sich ihr Vater offenbar umgebracht hat, aus dem Fenster gestürzt hat, und dieses Bild, wie sie oben am Fenster steht und runter auf die Straße schaut und sieht, wie ihr Vater da zerschellt ist auf dem Bordstein und in einer riesengroßen Blutlache liegt, das scheint sie so traumatisiert zu haben, dass sie seitdem Probleme hat, durch den Alltag zu navigieren. Also im Grunde ist es, so habe ich das gedeutet, eine Geschichte über eine junge Frau, ein Mädchen, das unter posttraumatischer Belastungsstörung leidet und damit quasi fast unfähig geworden ist, durch den Alltag zu navigieren, ohne vor Angst oder Sorgen zusammenzubrechen.
Genau, und sie nimmt ja auch, sie nimmt ja auch Drogen, ja. Sie bekommt ja scheinbar auch Medizin, die ihr da helfen soll, das auch im Alltag zu bewältigen. Also dieser Moment, wo wir dann auch unterwegs sind in ihrer Spielfigur und die Milch kaufen, da ist sie auch schon unter Drogen. Sie berichtet ja auch ein bisschen so Momente, wo dann die Medizin zu wirken scheint und sie dann wieder ein bisschen souveräner im Alltag ist. Und also das ist schon sehr offensichtlich, dass das was mit diesem Erlebnis aus der Jugend oder Kindheit zu tun hat und dass sie da wirklich auch einfach traumatisiert ist, ja.
Ja, ich finde auch schön bei dieser Art von Spiel, es ist ja ganz minimalistisch, ne? Es ist ja einfach nur, unten wird Text eingebildet, dann kann man meistens zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden. Mhm. Eine Antwortmöglichkeit tendiert dazu, eher verständnisvoll zu sein, ne? Wir erinnern uns, wir sind offenbar die Stimme in ihrem eigenen Kopf, eher verständnisvoll zu sein, sie unterstützen, sie darauf hinzuweisen, was sie als nächstes machen muss. Die andere Stimme ist eine, die zerfressen ist von Selbsthass und Zweifeln, die sie eigentlich immer nur beleidigt oder fertig macht. Und da kann man tatsächlich auch an ein schnelles Ende kommen. Habe ich auch gemerkt, es gibt zwei Enden. Eines davon ist, wenn sie die Milch gekauft hat und auf dem Rückweg ist und bei der Tankstelle vorbeikommt, da gibt es eine Situation, die sie sehr stresst. Und wenn man dann immer weiter drauf rumhämmert und sie zwingt, sich an diesen oder sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen, der ihr gerade Angst macht, dann bricht das Spiel ab und sagt quasi Game Over. Das ist mir auch passiert.
Okay, das hatte ich gar nicht gehabt. Okay, ja.
Ja, genau. Ja, genau. Und was ich sagen wollte, ist eigentlich ein ganz simples Spiel, macht aber so ein paar schöne Sachen. Das finde ich immer toll, wenn so wenig Elemente eh auf dem Bildschirm sind. Also wir haben den Text, wir haben diese Illustration, dass dann damit so ein bisschen gespielt wird. Es gibt diese eine Szene, die ich sehr schön fand. Da sitzt sie dann auf einer Bank nach dem Milchkauf und erzählt, dass sie sich das eben vorstellt wie bei einer Visual Novel. Und dann hält sie in ihrer Erzählung kurz inne und sagt, Moment mal, ich finde es eigentlich viel schöner, wenn um den Text herum kein Kasten ist. Und dann blendet der Kasten aus, der die ganze Zeit den Text gerahmt hat. Ist nur so ein grafisches Element, aber das war so ein schöner Moment, wo ich mir dachte, ach guck mal, da wird so ein bisschen auch mit der Präsentation gespielt. Und das fand ich sehr schön.
Mhm, überhaupt, ich fand das sprachlich wirklich sehr gut. Auch also diese Gedankenwelt von ihr auch. Und sie sagt ja auch an einer Stelle, ich liebe so pyramidenförmige Sprache. Ja. Ne? Also wenn Sätze so in so einem bestimmten Aufbau und so auch haben. Das ist A, wie ich auch eingangs gesagt hatte, diese Form von sich an der Sprache festzuhalten, um halt auch durch den Alltag zu kommen. Mhm. Und was ich toll fand, es gab auch so ein paar Bilder, es ist ja halt dann wirklich auch so, es hat teilweise auch so einen meditativen Charakter auch, gerade in der zweiten Hälfte des Spiels. Da kommt auch mal so, da wird's melodischer, finde ich, auch von der Musik. Und da gibt's eine Szene, da ist sie, kurz bevor sie dann wieder nach Hause kommt, da schaut sie so im Hausflur nach unten. Das scheint irgendwie so ein Hochhaus zu sein oder so. Und da hast du so ein wie so eine Spirale sieht das aus, die halt nach unten immer kleiner wird, so.
Ja.
Und, das auch als Symbol, also dieses in sich gefangen sein, da nicht raus zu können und so. Also das Spiel funktioniert, diese Kombination dieser stark chiffrierten Bilder mit der Sprache fand ich wirklich cool,
ja. Ja, auch andere Momente, die ich auch so schön fand. Ein Beispiel noch, dann, wenn sie bei der Tankstelle vorbeikommt und plötzlich erzählt, dass ein riesiger Bär ihr entgegenkommt. Mhm. Und sie sagt das halt mit, oder sie schreibt das oder erzählt das mit einem völligen Selbstverständnis, wo gar keine Spur von Zweifel drin ist, sondern sie sagt, da kommt ein riesiger Bär mit leuchtenden Augen auf uns zu. Und erst ein paar Sätze weiter, wir sind nämlich dann die Stimme, die darauf hinweist, das ist ein LKW und du musst zur Seite gehen, sonst wirst du überfahren. Und das muss sie dann erstmal reinkriegen in den Kopf. Und das ist so, das sind so Momente, die waren wirklich, also die fühlten sich auf eine Art sehr. Also ich fühlte mich der Protagonistin da sehr nah. Ich hab keine posttraumatische Belastungsstörung. Ich kenne die Symptome nicht aus eigener Hand, aber die Art, wie das da so erzählt wird, ich fühlte mich dieser Figur sehr nahe und hatte auch sowas wie Mitgefühl einfach.
Ist denn bei dir auch, hat's ein bisschen auch für Schauer gesorgt, für Horror oder so grauen Momente? Hast du sowas?
Also ich glaube, Unbehagen ist das richtige Wort, oder? Also es war so.
Mhm, das hatte ich auch.
Ja, genau. So ein Gefühl von, boah, was geht denn hier eigentlich ab? Und wie schlimm, wenn man dann vor allem realisiert, wie schlimm muss es denn eigentlich für sie sein, mit dieser Welt klarzukommen? Und ich glaube, der härteste Punch war der am Ende, wenn sie die Milch dann nach Hause bringt. Und es gibt in dem ganzen Spiel nur zwei Figuren, die wirklich klar umrissen sind in dem Grafikstil als Figuren, bei denen man auch gut erkennt, was das ist. Zum einen ist sie das selbst. Es gibt eine Szene, zum Beispiel bei dem vorzeitigen Ende, wo man sie dann plötzlich groß eingeblendet sieht. Erinnert so von dem Stil her so ein bisschen an so Animes oder an Mangas. Mhm. Da sieht man dann ihre Augen, die so ein bisschen hoffnungslos geweitet sind. Oder den Mund sieht man nicht. Sie könnte auch sehr erschrocken sein. Es gibt aber noch eine andere Figur, die auch ähnlich scharf umrissen gezeigt wird, aber eine ganz bedrohliche Ausstrahlung hat, und zwar die Mutter. Und das fand ich krass. Also die ganze Zeit bewegt man sich in diesem diese albtraumhaften Welt, wo auch immer wieder dieser Soundtrack reingespielt wird, dann wird mit dem Text immer ein bisschen gespielt, die Präsentation verändert sich, da passiert immer irgendwie ein bisschen was. Und dann kommt man nach Hause und plötzlich fühlt sich das an, als wäre die Handbremse gezogen worden. Alles, also die Musik hört auf, diese ganze traumwandlerische Welt kommt zu einem Halten, mhm, und man sieht nur die Mutter, wie sie in wenigen Sätzen sagt, hier, hast du das Gefühl, die Medizin hilft? Hast du die Milch gekauft? Geh jetzt bitte ins Bett und schlaf. Nee, nicht sogar ohne bitte, geh ins Bett und schlaf.
Ja, ja.
Und die Tochter ist scheinbar, so finde ich, kann man das interpretieren, sehr eingeschüchtert von ihr und hat Angst vor ihr und befolgt auch alles, was sie sagt. Und das ist auch der einzige Moment, wo sie keine Wahnvorstellung hat. Und das ist so, da fragt man sich sofort, gibt's hier einen Fall von häuslicher Gewalt auch oder was? Also, was hat's mit dieser Mutter auf sich? Also, das fand ich ganz krass, fand ich ganz schlimm.
Die Mutter hatte sowas Maskenhaftes, ja, ne? Die sah für mich aus, als ob sie wirklich so eine Maske trägt, ja, dieser Charakter. Ja. Bei mir war es auch so, also eher so ein Horrorgefühl, würde ich so auch eher so als so ein Unbehagen beschreiben. Bei mir ist da viel auch im Kopf passiert. Also, es gibt ja, du hast ja schon gesagt, diesen großen oder einen Reveal im Spiel, wo man dann die Leiche des Vaters sieht, und ich fand das zum Beispiel, und dann sind diese Bilder teilweise so verpixelt, dass man halt gepaart mit dieser ohnehin schon düsteren Geschichte und mit der Musik, dann man ist ja schon dann eher geneigt, dass die Fantasie schon in eine gewisse Richtung geht. Mhm. Und das hat bei mir auch die Fantasie eher angeregt, also dass ich dann wirklich überlegt habe, was sehe ich da eigentlich gerade vor mir so, ne? Und das hat auch mal 20, 30 Sekunden gedauert, bis man dann erstmal für sich selbst so ein Bild dann daraus gemacht hat auch.
Ja.
So ein bisschen wie bei diesem Rorschach-Test.
Ja, genau. Es gibt auch mal ein, zwei Momente, in denen darf ich auch selber was eintippen. Das fand ich auch ganz nett. Ich glaube, man kann da ja nicht viel Besonderes jetzt machen, aber einfach nur dieses Gefühl, ich kann selber jetzt hier auch noch mal ein bisschen mitwirken und was machen, das war schon toll. Und vor allem, Ich würde noch gern kurz noch was zur Rezeption sagen in den Reviews, oder willst du noch zu dem Spiel selber was loswerden?
Nee, können wir gerne zu den Rezensionen.
Und zwar, ich habe ja schon gesagt, überwiegend oder äußerst positiv, also ganz viele Leute, die davon angetan sind auf verschiedene Art und Weise, und da habe ich was beim Durchlesen immer wieder gesehen, und das ist, wie gesagt, etwas, kann ich nicht selbst beurteilen, weil ich nicht betroffen bin, aber es gibt viele Menschen, die gesagt haben, sie glauben, wenn Leute dieses Spiel spielen, die keine Vergangenheit mit Mental Health Issues haben, also irgendwie eine Art von psychischer Erkrankung haben, wird das für die einfach nur ein seltsames, verwirrendes, vielleicht sogar diffuses Spiel sein, das unzusammenhängend erzählt. Aber dann, wenn, und das las ich, wie gesagt, immer wieder, wenn man eine Vergangenheit damit hat oder vielleicht sogar selber unter PTSD leidet, also posttraumatische Belastungsstörung, dann scheint dieses Spiel den Menschen etwas zu geben. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel an solche Themen wie Depressionen zum Beispiel denke, es ist so dieses Gefühl, dieses Wissen, es gibt auch andere Menschen, die sich durch diesen Alltag kämpfen müssen und jetzt so eine kunstvolle Möglichkeit gefunden haben, ihre Leiden oder ihre Beschwerden mal in ein Spiel zu packen und zu artikulieren. Und ich glaube, das scheint vielen Menschen zu gefallen, die selbst davon betroffen sind. Also das fand ich sehr interessant, einfach zu lesen.
Ja, und das ist natürlich auch wieder ein großer Vorteil des Mediums, ne, im Gegensatz zu anderen Medien, dass es das halt noch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erlebbar macht. Ja. Ich musste teilweise auch bei dem Spiel an unseren Teenage-Angst-Podcast machen, ne, weil das ja auch eigentlich eher so, also Themen sind, die oder auch Ängste sind, die halt auch viele Menschen auch schon erlebt haben. Das war hier ja natürlich eine extremere Form davon, so, aber auch da Spiele können das eher erlebbar machen. Und das hier zählt definitiv dazu. Ich fand das auch wirklich interessant, ja.
Kann mir auch vorstellen, dass der Macher da auch vielleicht irgendeine Form von Vergangenheit hat, weil das ist so ein Spiel, das fühlt sich auf so eine Art, also bei mir blieb da wirklich so ein Betroffenheitsgefühl auch zurück. Das ist so krass stilisiert und so entfremdet alles, aber irgendwie, da blieb was bei mir zurück, wo ich mich berührt gefühlt habe, und das ist schon eine Leistung. Also ich würde mich einreihen bei diesen äußerst positiven Reviews, die da tausenderweise geschrieben wurden.
Ja, das sollte einem schon 79 Cent wert sein, ja.
Ja, genau. Also nochmal zur Erinnerung, 79 Cent, genau. Also das ist ja, was kriegt man denn heute für 79 Cent? So eine Milchpackung?
Deutlich schlechtere Handyspiele zum Beispiel.
Ich dachte, so eine Trinkmilchpackung, weißt du, im Supermarkt.
Ach so, diese, ja, kleinen, so ein Durstlöscher.
Ja, Durstlöscher, ja, genau, richtig. Ja, genau. Also das ist Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. Gibt's noch was du dazu loswerden möchtest, Nils? Oder wollen wir?
Nein.
Gut.
Alles abgehakt, ja.
Dann gehen wir zum nächsten Spiel über, Lighthouse Keeper. Heißt das zwei Worte, Leuchtturm und Schwerter? ein weiteres Spiel, das sich durchspielen lässt innerhalb von 15 bis 20 Minuten. Ein weiteres Spiel, das sich so ein bisschen grob orientiert am Stil einer Visual Novel, allerdings mit komplett anderen Visuals, dazu gleich mehr. Das Spiel stammt von Nikita Kaff oder Kaff, ein ebenfalls russischer Solo-Entwickler. Das Spiel selbst ist aber weitaus weniger bekannt als das Milchspiel, das wir eben besprochen haben. Das ist im November letzten Jahres erschienen, also 2020, hat aber in Anführungszeichen nur 77 Reviews, die sind aber immerhin größtenteils positiv. Also ein Spiel, das vollkommen in der Nische gelandet ist, dort von Horrorliebhabern entdeckt wurde. Ich habe auch mal geguckt, der Nikita Kaff hat in der Vergangenheit auch schon einige sehr experimentelle Horrorspiele gemacht und arbeitet auch gerade an einem nächsten neuen, das vom Produktionsvalue bisher am, ich glaube, aufwendigsten wirkt. Aber jetzt genau, erstmal zu diesem Spiel. Wo fangen wir denn da an? Also vielleicht, wie man sich's vorstellen muss, wie gesagt, das ist eine Visual Novel, aber dieses Mal nicht mit Lila Rot, sondern mit Schwarz-Weiß. Aber es ist nicht so richtig Schwarz-Weiß. Es ist, und jetzt musst du mir vielleicht helfen, Nils, um die richtigen Worte zu finden. Ich musste sofort dran denken, der Look sieht aus wie damals, als man mit dem Gameboy, mit dem Gameboy-Foto-Funktionsding Bilder gemacht hat. So ganz kriselig und wie so auf einem kleinen Minidrucker dann ausgedruckt.
Ja, also ich habe mich auch ein paar Mal gefragt, ist das mit Schauspielern, also ist das einfach, ist das vielleicht sogar einfach gefilmt worden und dann später mit einem richtig groben Pixelfilter, so wirken nämlich diese Bilder einfach drüber gegangen. Ich habe mir teilweise auch gedacht, das könnte sogar, wer weiß, Stock-Footage. Also da, es gibt so ein paar Bilder, so da ist ein Leuchtturm von unten gefilmt, da sieht man noch in der Seite sogar ein bisschen Korn oder irgendwas von einem Feld, was noch so reinweht. So, also es könnten sogar Stockbilder sein, aber also die Gameboy-Kamera trifft schon sehr gut. Und ich musste an diese, die kennst du sicher auch, diese Spielkonsole, war das diese 3DO oder so, die auch mit so CDs lief. Und da hatte man doch auch, da gab's dann auch so, also auch mit Schauspielern, also du hattest dann wirklich so Darsteller, das war aber auch alles ein bisschen pixelig so. Da gab's auch so ein paar Horrorspiele, weiß ich noch, so, also mit richtig schlechten Schauspielern dargestellte Spiele, wo du hin und wieder mal ein bisschen mit interagieren konntest. Da musste ich auch dran denken. Aber, also ja, es ist eine sehr grob pixelige Filmoptik, so, ja.
Ja, ich muss auch sagen, noch dazu kurz 99 Cent. 99 Cent. In Schwarz-Weiß, 99 Cent, das ist ein Durstlöscher und zwei blaue Schlangen wahrscheinlich.
Genau, ja.
Ja, das Spiel selbst. Also, das Ding erzählt die Geschichte, wie gesagt, 15 bis 20 Minuten durchspielbar, erzählt die Geschichte eines Leuchtturmwärters. Es wird nicht, glaube ich, genau explizit gesagt, in welchem Jahr, aber mein Gefühl war von dem, was da so angerissen wird, irgendwie mein Tipp war zwischen den Weltkriegen. Das war mein Tipp, weil es wird so von Kommunismus erzählt, auch so die Präsentation, das erinnerte mich irgendwie so an die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist glaube ich auch gar nicht relevant, aber das war so ein Gefühl.
Ich glaube, ist es nicht so, dass er erzählt, dass er auch im Ersten Weltkrieg war? Ja. Oder es gibt so zumindest ein, zwei Bezüge, wo ich gedacht habe, der war vielleicht auch im Ersten Weltkrieg schon und ist jetzt da auf dieser Leuchtturminsel,
Du, das kann sehr gut sein. Ich glaube nämlich auch, weil ich glaube, das kam nicht von ungefähr, dieses Erste Weltkriegsding von mir. Ich glaube auch. Mhm. Ja, genau, sehr gut. Mhm. Also, wohl nach dem Ersten Weltkrieg erzählt dieses Spiel eine Geschichte eines Leuchtturmwärters, der offenbar schon seit mittlerweile, ich will es nicht sagen, ich weiß nicht, wie viele Jahre, es sind auf jeden Fall schon einige Jahre in diesem Leuchtturm lebt und dort, so sollte man meinen, die Arbeit eines Leuchtturmwärters verrichtet. Aber das Spiel konfrontiert uns dann am Ende, sehr am Ende, mit einem Twist, der nahelegt, ne, wie zur Erinnerung, ich hoffe, ihr hört nicht mehr zu, wenn ihr das Spiel noch selber spielen wollt, dass er die Schiffe absichtlich kentern lässt und gegen die Felsen zerschellen lässt, weil er von den dann angeschwemmten Vorräten lebt. Der hat keinen Bock auf Menschen und will offenbar selber nicht einkaufen, deswegen macht er die Schiffe kaputt und ernährt sich quasi von dem, was da angeschwemmt wird. Und das ist der Twist am Ende und ich muss sagen, das Spiel wirkte auf mich im Grunde wie die Begleitung einer Kurzgeschichte. Als hätte man zuerst eine Kurzgeschichte geschrieben und dann überlegt, wie können wir denn das mit Bildern untermalen?
Ich meine mich auch erinnern zu können, dass irgendwas mit Insanity noch in so einer Art Subtitel zu dem Spiel drin war. Weißt du da noch was? Oh. Weil das beschreibst du nämlich, würde es nämlich auch sehr gut beschreiben, weil es ist eigentlich, also der wird ja Schritt für Schritt wahnsinnig, dieser Charakter eigentlich auch so. Und du hast diesen Aspekt der Zeit auch am Anfang angesprochen. das fängt ja eigentlich so an, dass er sagt, manchmal reist er auch mal 2 Tage ab am Kalender. Oder er lässt den, er hat so einen Abreißkalender wohl oder für mehrere Jahre, keine Ahnung. Oder er reist auch mal gar nicht ab. Das heißt, er hat sowieso schon überhaupt kein Zeitgefühl mehr, weil die Zeit für ihn halt völlig nebensächlich ist. Und das so auch als so ein Einstieg in diesen schrittweisen Wahnsinn, weil diese Figur wird ja dann wirklich immer wahnsinniger, auch in ihren Handlungen irgendwo. Das fand ich sehr interessant.
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass die wahnsinnig wird. Ich glaube auch, weiß auch nicht, ob Wahnsinn das richtige Wort ist. Ich habe das Gefühl, so wie er am Anfang des Spiels ist es auch am Ende. Wir erfahren nur nach und nach, was er da eigentlich macht. Also das ist ein Typ, der ist sicherlich auf irgendeine Weise psychopathisch veranlagt von dem, was er so erzählt, empathielos und erzählt uns quasi von seinem Alltag in diesem Leuchtturm. Und wir müssen da auch zweimal ihm selber helfen, wenn es dann darum geht, Sicherung auszutauschen und Brüche im Fenster auszubessern. Und er spricht dann in diesen Situationen von dem Leuchtturm, als wäre das sein bester Freund. Also wenn wir zum Beispiel dieses kleine Minispielchen richtig lösen, da muss man auch nicht viel machen, also einfach nur Sicherung rausschrauben und wieder reinschrauben, dann sagt er, das wird den Leuchtturm freuen und solche Sachen. Aber ich glaube, der ist von Anfang an schon so drauf. Und ich glaube, das soll uns auch gezeigt werden mit diesem, wie ich finde, fast schon Tarantino-esken Einstieg, dass der, da also musste ich so an Tarantino-Monologe und Dialoge denken, wie er so ein kleines Ding aus dem Alltag so prominent erklärt. Und das ist das, was du eben schon beschrieben hast. Er hat einen Abreißkalender und der Anfang der Geschichte dreht sich nur darum, dass er manchmal das Gefühl hat, er vergisst, die einen Tag abzureißen. An manchen Tagen hat er das Gefühl, reißt er auch 2-mal ab. Und er kann nur hoffen, dass sich das im insgesamten Kosmos der Dinge ausgleicht, dass er an ausreichend vielen Tagen es vergisst und an ausreichend vielen Tagen doppelt abreißt. Und das sind so, da merkt man durch diese kleine Anekdote zu Spielbeginn, das sind die Probleme, um die sich seine Welt dreht. Und das ist so der kleine Fokus, den er mittlerweile nur noch hat, was in einem tollen Gegensatz ja zu dem Leuchtturm steht, der eigentlich das Gegenteil von kleiner Fokus sein soll. Und dann begleitet man innerhalb der nächsten 10 bis 15 Minuten ihn eben bei seiner Arbeit. Er macht diese Ausbesserungsarbeiten und am Ende kommt dann eben dieser Twist, der einem sagt, der macht schon die ganze Zeit diese Arbeit so, dass die Schiffe eben kentern. Aber ich glaube, der ist von Anfang an schon so drauf.
Ja, vielleicht ist es auch so, also gerade dieser Aspekt der Einsamkeit, ne, das, was du auch sagtest, ja. Ich meine, das eine schließt ja den Wahnsinn nicht so ganz aus, also dass man so anfängt, auch so ein bisschen, vielleicht ist es dann eher nur so ein bisschen daran kratzen am Wahnsinn, aber dieses, also dass er auch, wie du sagtest, er spricht dann mit dem Leuchtturm oder er versucht ja auch seinen Tag irgendwie, auch wenn ihm das immer mehr so entgleitet, so den Tag zu planen, ja. Dann muss ich das machen und dann das, aber dann lasse ich das auch einfach mal liegen, auch mehrere Tage und guck einfach nur aus dem Fenster und so. Das unterstreicht das Spiel noch sehr cool, weil du hast so diese Einstellung, ich sag mal, das sind ja durchaus so Einstellungen, wie man sie auch aus dem Film kennt, die sind teilweise sehr lang und die wiederholen sich auch, ne, weil dieser Tagesablauf, dieses Leuchtturmwert, das auch halt immer der gleiche ist. Ne? Also dann muss man mal wieder die Birnen putzen oder wieder dann zum Leuchtturm wieder weglaufen oder wieder hinlaufen. Und du hast häufig dann immer ähnliche Einstellungen und sehr lange. Und er erzählt dann halt auch. Was übrigens, ich finde, es gibt so ein englischer Sprecher mit einem leicht russischen Akzent, was noch so eine gewisse, so eine hypnotische Wirkung auf mich hatte noch, fand ich.
Das fand ich cool. Ich habe mir nämlich, doof wie ich bin, verklickt am Anfang und habe zuerst auf Russisch gespielt. Und dann wurde ich da konfrontiert mit einem Synchronsprecher, der wirklich gut war, also der einfach halt in seiner offenbar Muttersprache gesprochen hat. Und dann bin ich natürlich raus, weil ich nichts verstehe und habe auf Englisch umgeschaltet und fand, das ist so viel geiler auf Englisch. Also ich meine, klar, ich kann kein Russisch, ich kann das jetzt nicht. Also ich kann nicht das Niveau des Writings vergleichen, aber die Stimmung, die rüberkommt, war im Englischen besser, denn der englische Sprecher ist kein englischer Muttersprachler. Und dadurch klingt das, also ich glaube, er ist auch Osteuropäer, der Sprecher, der wälzt sich so über diese Worte drüber. Das ist eine Arbeit für ihn, jeden einzelnen Buchstaben rauszurotzen. Und es klingt richtig. So, genauso klingt für mich ein Leuchtturmwärter, der seit zig Jahren da allein in so einem Türmchen sitzt und vielleicht gar nicht mehr weiß, wie man richtig spricht. Und das war eine richtig stimmige Synchro, fand ich sehr angenehm. Und übrigens, begleitet wird dieser Monolog im Grunde, den er da ja hält, nicht nur von wechselnden Bildern, die du auch schon beschrieben hast, wo teilweise Einstellungen dabei sind, die fast schon albtraumhaft sind. Zum Beispiel muss er mal beim Leuchtturm nach unten gehen, die Treppe runtergehen. Und dann hat man so eine Ansicht, man sieht, wie sich die Treppe dreht und er fragt sich die ganze Zeit, wie das nochmal war, ob sich die Treppe im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn nach unten schlängelt. Und dann findet er das eben heraus. Und das sind so Szenen, die wirken ja fast schon albtraumhaft. Und das wird begleitet von einem Soundtrack, der ganz zurückhaltend beginnt und sich im Laufe dieser 10 bis 15 Minuten so immer weiter so anschwelt. Es wirkt so, als holt das Spiel zu so einem Schlag aus, der dann auch tatsächlich kommt am Ende, wenn dann aufgelöst wird, was eigentlich hier abgeht.
Das hat, ich musste teilweise auch so hart an, ich weiß nicht, ob du den kennst, den The Lighthouse von Robert Eggers.
Den will ich noch sehen, den, ich weiß, ja.
Den musst du unbedingt schauen. Also, es hat natürlich auch, also da sind es halt zwei Leuchtturmwärter, du hast auch diese Schwarz-Weiß-Optik.
Nur nix Spider,
Nee, mach ich nicht. Extrem lange Einstellungen und der ist ein Jahr vorher auch entstanden. Also ich kann mir durchaus gut vorstellen auch. Und Thematiken sind sogar teilweise ähnlich und da geht's, gut, die driften natürlich in den absoluten Wahnsinn auch ab. Aber auch da ist das Thema, diese Einsamkeit oder wenn du dann nur halt zu zweit dann auch bist. Ja. Und also den musst du unbedingt noch nachholen und da musst du auch häufig dran denken, auch so. Ja.
Ich finde, das Spiel, also man muss schon mitdenken, weil sonst kapiert man es am Ende vielleicht nicht, weil es am Ende kurz so ein bisschen schnell geht, dann, was er da so erzählt. Mhm. So. Aber ich finde, am Ende dann, ich habe das auch mir so aufgeschrieben, weil das also mich so doll daran erinnerte, nämlich an die Abende während irgendwelche Landschulheime, während der Schulzeit, wenn man am Lagerfeuer sitzt und sich Horrorgeschichten erzählt und dann diese Horrorgeschichten-Twists kommen und dann plötzlich alles still ist und alle sich nur noch so angucken oder ins Feuer schauen, ganz betröppelt und drüber nachdenken, was sie gerade gehört haben. So war für mich das Ende von Lighthouse Keeper. Also hat schon funktioniert, ist schon ein experimentelles Spiel, aber ich muss sagen, bin auch froh, jetzt ehrlich gesagt, dass das jetzt 99 Cent kostet und nicht 15 Euro.
Ja, das stimmt vorher. Ja, also bei mir war es auch so ein bisschen, also es hat so noch so ein bisschen nachgeschwungen, das Ende, fand ich so. Also es kommt dann recht plötzlich auch und ich hatte sogar ein bisschen auch sogar auch in diese Richtung auch gedacht so. Und es ist wieder so ein typischer Twist, so wo du denkst, eigentlich für die Figur ist ja alles in Ordnung so, ne? Also für diese Figur ist das ja eigentlich ein Happy End. Der kann da bleiben, muss nicht mehr großartig mit anderen Menschen kommunizieren und also ein Abgesang auf die Einsamkeit auch. Ja, aber hast schon recht. Also 15 Euro wären da auch jetzt nicht immer unbedingt.
Nee. Aber genau, also tolles Spiel, auf eine Art, interessante Erfahrung, wobei Spiel, also im Grunde ist es ja eher die Begleitung einer Kurzgeschichte mit zwei Spielmomenten, aber ich finde, es ist einfach so ein interessantes Ding, ne? Das nimmst du mal mit, 15 bis 20 Minuten und dann hast du wieder ein paar neue Eindrücke gesammelt, die ich so jetzt auch noch nicht häufig gesehen habe.
Ja, definitiv.
Ja. Cool, wollen wir zum dritten Spiel rüberwechseln, Nils?
Ja, können wir gerne machen, ja.
Schastje,
ja genau.
Wie lange bist du auf die, also wie lange hat es gedauert, weil du hast das gemacht, auf dieses Wort zu googeln? Ich kam nicht auf die Idee, das Wort zu googeln.
Ich hab's, also das war dann relativ fix, weil auch, da kommen wir später vielleicht nochmal zu einige der Namen, die auch im Spiel erwähnt werden, also in dieser Geschichte auch, das sind auch wirklich tatsächlich existierende Menschen gewesen auch, so Anthropologen und so, ich greife kurz mal vor. Und deswegen, da habe ich mir gedacht, komm, dann googelst du mal den Begriff, was das eigentlich heißt, woher der eigentlich kommt, und das ging jetzt dann relativ schnell und war auch, glaube ich, der zweite Google-Treffer oder so, ja. Aber wie man es ausspricht, kann ich dir nicht sagen. Schastje.
Also wir entschuldigen uns bei allen russischen Hörerinnen und Hörern. Wir sind hier fast durch mit der Folge. Ihr habt es fast geschafft. Ein paar Mal werden wir es aber noch sagen. Yeah. Also, Schastje, ja. von einem Entwickler namens, also ich spreche es Englisch aus, in der Hoffnung, dass es auch Englisch ist, Garage Heathen, also Garagenheide. Könnte aber auch russisch sein, wenn ich so drüber nachdenke. Und ich check's einfach nicht. Wie sprechen wir es aus, Nils?
Garaga Hedden.
Ne? Das kann nämlich auch sein. Ich weiß es nicht. Scheiße. Also, wir sagen einfach mal, also der Garagenheide, das ist ein Künstlername hoffentlich vielleicht, für einen wieder russischen Solo-Entwickler. Der hat dieses Spiel rausgebracht am 27. August 2020. Ist auch wieder so ein Ding, was nur wenige entdeckt haben seitdem. Hat 93 Reviews zum Zeitpunkt der Aufnahme. Auch die aber wieder im Bereich von größtenteils positiv. Und ich glaube, von den drei Spielen, die wir hatten, hat mir das auf eine Art am besten gefallen. Ich fand alle irgendwie gut, aber keins finde ich Katastrophe, sonst würden wir ja auch nicht über die hier sprechen. Aber also das hat mich gekriegt. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Aber erstmal ganz kurz. Der Plot ist ganz einfach, ohne jetzt auch schon noch zu viel zu verraten, aber das machen wir eh gleich. Eine Figur, man spielt aus der Ego-Perspektive, befindet sich in einem wirklich kleinen Zimmer. Also ich würde sagen, die 10 Quadratmeter, die knacken wir nur mit Mühe und Not so. Ein Bett, ein Tisch, auf dem Tisch steht ein PC und im Grunde wird uns nichts gesagt. Und jetzt stellt sich heraus, wir sollen uns an diesen PC setzen und eine Geschichte schreiben. Und das ist der Plot. Das ist der Plot.
Genau. Und man muss sich diese Spielwelt, also diesen Raum, ich fand den, das hat wirklich auf mich gewirkt wie eine Zelle, ehrlich gesagt. So richtig, richtig einfach sehr, sehr beengtes, kleines Zimmer. Und rein optisch, also abseits, wenn man jetzt nicht auf Word startet oder auf den Rechner, ist es extrem grobkantig, also Anti-Aliasing nicht vorhanden. Mhm. Also ich musste so ein bisschen so an die alten PlayStation 1 Spiele denken, so. Also also so viel Kanten, wie man sich auch nur vorstellen kann. Das also rein visuell. Man kann mit all diesen Objekten auch interagieren. Also man kann das Radio anmachen. Da gibt's dann noch, was, ich beschreibe mal kurz ein bisschen den Raum noch, so was da noch ist. Da ist dann so ein kleines Tischchen mit einem, so ein Inzenshalter und so Räucherstäbchen noch dabei. Dann so ein John Lennon Poster, so ein bisschen Hippie angehaucht hat es das Ganze für mich gemacht. Dann gibt's dieses besagte Radio und ich kann mit all diesen Objekten auch interagieren. Und ich kann den Raum auch verlassen. Aber was dann passiert, das können wir ja kurz nochmal am Ende vielleicht nochmal erwähnen auch dann, ja.
Ja, genau. Und dieser Look, also du hast schon das verglichen mit der PlayStation der ganz frühen, das sehe ich auch. Ich habe daran aber gar nicht gedacht, ich musste dran denken, aha, das ist hier doch bestimmt so eine Drogengeschichte oder was. Und es ist so ein bisschen, ne, stellt sich auch heraus, könnte auch daran liegen. Aber du hast vollkommen recht, um sich das vorzustellen, das ist ein sehr guter Vergleich. Und jetzt kommt's, warum ich so begeistert bin von diesem Ding, weil es macht etwas, was ich noch nie in meinem ganzen Leben in einem Spiel gesehen habe, ist auch ein sehr spezifisches Ding jetzt, aber trotzdem, es war mein erstes Mal quasi. Und zwar, jetzt hoffe ich übrigens, dass es da draußen nicht Spiele gibt, die bekannt sind und die das auch machen und ich kenne die einfach nicht, ist aber auch egal. Man setzt sich dann, nachdem man da so ein bisschen rumgefuhrwerkt hat in dem Raum, also ich habe dann den Radio da auf dem Bett, habe ich mal angeklickt, dann kam erst so ein Podcast offenbar auf Russisch, bringt mir nichts, da habe ich nochmal drauf geklickt, dann kommt Musik, die habe ich halt mal gelassen und dann noch so ein bisschen Duftstäbchen kann man auch anmachen, angeleuchtet, habe mich an diesen PC gesetzt und jetzt wird's spannend, denn dieser PC ist der einzige Gegenstand in dem Raum, wenn man ihn näher fokussiert, dass der nicht verschwommen ist, sondern man schaut tatsächlich auf ein richtiges Word-Dokument, so. Und jetzt kommt der geile Moment, wo ich dachte, boah, damit hat mich das Spiel gewonnen. Es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Und zwar die Geschichte, die jetzt dort geschrieben wird im Word-Dokument von dem Protagonisten, den wir da spielen, die schreiben wir selber. Aber nicht so, dass man sagt, so, jetzt schreibe ich hier, hallo, hier ist Dom, liebes Tagebuch, heute ist Sonntag, Bundestagswahl, hab große Angst, sondern die Geschichte, die ist schon quasi geschrieben. Das Spiel weiß natürlich schon, welche Geschichte hier in Word nach und nach aufploppen wird. Aber die einzelnen Buchstaben der Geschichte werden nur gezeigt und getippt, wenn wir selber auf der Tastatur tippen. Ist das nicht geil, Nils? Ich saß dann da und hab das kapiert und war begeistert. Das heißt, du sitzt hier an deinem doofen Schreibtisch in der echten Welt, tippst auf der Tastatur irgendwas rein und jeder Tastendruck ergibt einen neuen Buchstaben in dem Word-Dokument im Spiel. Man schreibt also die Geschichte nach und das war so ein cooles Gefühl. Wirklich so ein Gefühl von, ich schreibe diese Geschichte wirklich. Plus, das kommt ja auch noch dazu, der Protagonist erzählt in dieser Geschichte, das ist wie so ein Tagebucheintrag fast schon, der erzählt seine eigene Geschichte nach. Wir erzählen gleich noch näher, was er diese Geschichte eigentlich erzählt, aber der kommt auch raus, der hat etwas erlebt, was so überdimensional, übermenschlich war, dass er auch das kaum noch in Worte fassen kann. Und ich fand, da passt dann sehr gut, dass ich mich fühlte wie der Protagonist, der so einfach nur wie beseelt von einem fremden Wesen etwas schreibt und gar nicht weiß, was er da eigentlich schreibt, aber es ergibt alles irgendwie Sinn. Und das war so ein toller Moment. Das hat mir so einen Spaß gemacht.
Ja, ich greife mal kurz noch vorweg, weil es gibt auch Momente in dieser Geschichte, die er dann da auch bei Word tippt, wo diese Szenerie beschrieben wird, in der man sich gerade befindet. Und die Tatsache, wie du schon sagst, ich fand das auch super geil. Also ich Buchstabe für Buchstabe, das, was ich tippe. Also natürlich ist egal, was man dann da tippt, aber das entsteht dann auch vor mir auf dem Bildschirm. Und es gibt so Momente, wo die Geschichte beschreibt dann den Moment, wo ich selber da sitze. Und dadurch, dass ich selber nochmal selber tippe, also das ist so, also du kennst sowas, so mehrere Metaebenen, ne, die dann dadurch entstehen. Also ich tippe und die Figur tippt dann auch und die Figur erzählt eine Geschichte, die dann sogar noch den Moment beschreibt, wo ich dann als Figur da tippe. Also das fand ich großartig, ja.
Ja, und auch so geil, du startest das Spiel, ja, und dann denkst du, natürlich, das ist ja dein Zimmer, es muss ja einen Grund haben, dass du hier sitzt, und dann fängt der an zu erzählen in dieser Geschichte und schreibt, ja, hier, er hatte eine Familie, also er hatte eine Frau und ein Kind, und die haben sich geschieden, und dann wurde der Alkoholiker und hat einfach nur Wodka gesoffen und hang dann überall ab, und er musste dann irgendwann zu seiner Mutter ziehen, weil die Miete nicht mehr bezahlen kann, und da dachte ich, Nils, das ist die Wohnung, die er beschreibt. Der hockt jetzt bei seiner Mutti in seinem alten Kinderzimmer. Aber die Geschichte geht weiter. Er lernt einen Typ kennen, bei den Leuten, mit denen er immer vor seinem Wohnblock da, offenbar sind wir in Russland, abgehangen hat. Und da war einer dabei, der war so ein bisschen charismatischer, der war auch nicht so ganz truff wie alle anderen. Und dann ist er einfach mal eines Tages mit dem mitgegangen. Er hat sich mit dem angefreundet, mit dem mitgegangen, stellt sie heraus, der Typ ist nicht nur weniger truff als die anderen, sondern er hat also Tendenzen zu so einem Kultführer, der macht dann mit dem, also der führt ihn dann in eine Welt ein, die mich erinnerte wirklich an so kosmische Horrorgeschichten. Genau. Dazu gleich mehr. Aber worauf ich hinaus will, ist, es stellt sich dann in dieser Geschichte heraus, dass der Protagonist dann bei diesem charismatischen Typen gepennt hat. Und der wohnt jetzt bei dem in der Bude. Und die Wohnung, in der wir uns jetzt befinden im Spiel, ist die Bude von diesem Fremden, von diesem komischen Typen. Und das war ja so ein cooler Moment. Also zu realisieren, wo wir hier gerade sind, über diese ganz elegante Art dieser Geschichte in Word-Dokument, das mochte ich ganz schön sehr.
Ja, und auch da, ne, als er dann am Anfang erzählt, dass er dann halt immer mehr dem Wodka auch zugeneigt war, und dann war mein erster Moment, ach, deshalb auch hier die Kanten, ne? Ja. Genau das, wie du auch gesagt hattest, dieses so ein bisschen halt immer alles umnebelt, und er beschreibt das ja schon, die hängen dann da vor dem Haus ab und mit irgendwelchen, dann kommen irgendwelche Leute dazu, das sind dann irgendwelche ehemaligen Zwangsarbeiter oder so, und dann wird da halt nur gesoffen, da werden Teenager angemacht und so, also es scheint schon echt eine recht harte Alkoholiker-Clique da gewesen zu sein. Und interessant, ich greife nochmal auf, wie er in der Erzählung auch diesen Fedor Stepanovic auch einführt, nämlich dass er hat ja so eine Art Vision, da ist er, glaube ich, einfach total besoffen und schläft halt ein vor dem Haus seiner Mutter, wo er auch da immer abhängt mit den anderen, und dann erscheint ihm da irgendwie so eine Art Vision, oder er hat so eine Art Vision, und er wacht ja dann auf und beschreibt dann genau diesen Raum, und dann weiß man, okay, das ist der Raum jetzt von diesem Fedor Stepanovic. Und ich schließe da mal ein bisschen noch weiter noch von der Erzählung mal noch an. Man wird in dessen Welt so eingeführt, indem man als Hauptfigur mal so seine Bibliothek anschaut. Und da beschreibt er halt auch die Bücher, die er da findet. Und da ist dann die Rede von diesen so in Afrika forschenden Anthropologen. Das ist so ein Franzose, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber den habe ich mal gegoogelt, und der hat wirklich existiert. Dann fallen auch mal so Namen wie Al-Hazred. Das ist natürlich der... ist jetzt nicht despektierlich gemeint, der verrückte Araber, ne, von Lovecraft, nämlich der Autor vom Necronomicon und so weiter. Also das sind dann immer genau so kleine Querverweise zu einer Handlung, die, wie du sagst, immer mehr in so kosmischen Schrecken auch abdriftet. Und also ich finde, wir sollten hier ein bisschen vorsichtiger sein mit Spoilern, weil das diese Entwicklung der Handlung auch wichtig ist für das Ende. Es geht dann auch um Meditation mit psychedelischen Pilzen, also auch um Drogenerfahrungen und um irgendwelche reinkarnierten Götter, die in diesen Pilzen wohnen. Also es wird sehr abgedreht, kann man schon sagen, ja.
Also ich offiziell sind wir ja im Spoiler-Teil. Das heißt, eigentlich könnten wir raushauen, okay. Aber dann lass es mich wenigstens so sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon dann wirklich heftiger Spoiler ist, aber eine Sache, die ich da unbedingt sagen möchte, ist, im Grunde hat sich bei mir dann ein Ende im Spiel ergeben, das, glaube ich, nicht geplant ist vom Spiel, oder vielleicht doch. Und das muss ich jetzt kurz erläutern. Und das fand ich auf so eine Art ziemlich geil. Also der Typ, wir haben ja gerade gesagt, hängt dann bei diesem charismatischen Kerl rum, und die nehmen halt einfach Drogen. Die nehmen Drogen, die knallen sich weg und haben dann Visionen. Und in einer dieser Visionen erfährt unser Protagonist etwas, von dem er fest entschlossen ist, er muss es hinaus in die Welt brüllen. Das ist wie eine frohe Botschaft, die er erhalten hat. Genaueres müssen wir jetzt nicht verraten. Das ist eine frohe Botschaft, die möchte er aufs Papier bringen. Und wenn er das gemacht hat, dann ist quasi sein Ziel erreicht. Dann hat er gemacht, wofür er in dieser Vision beauftragt wurde. So. Und dann sitze ich da, also an meinem PC, und tippe das. Und in dem Moment, als der Protagonist, der an dem PC sitzt und tippt, davon erzählt, wenn er aufhört zu tippen, wenn er diese Vision erzählt hat, dann ist sein Ziel erreicht und dann hat er keine Aufgabe mehr im Leben, sinngemäß. In dem Moment, als er das geschrieben hat, habe ich Nils, und jetzt kommt der Knaller, habe ich mich an der Nase gekratzt, ohne Witz, in der echten Welt, habe aufgehört zu tippen, kurz, habe dann wieder loslegen wollen, habe einen Buchstaben getippt, dann ist das Spiel abgestürzt. Anwendung beendet, Desktop. So,
okay,
und jetzt dachte ich mir, ich glaube, es ist ein Bug. Ich habe dann auch das Spiel neu gestartet, habe kein Achievement bekommen, musste auch das Spiel quasi bei Null wieder beginnen. Aber wie geil ist denn dieser Bug? Der war ja genau, was im Spiel gesagt wurde. Wenn ich aufhöre zu tippen, ist alles vorbei. Und ich höre auf zu tippen, drücke wieder auf die Taste und das Spiel stürzt ab. Und ich habe geguckt, bei den Steam-Reviews gibt es ein, zwei Leute, die dasselbe berichten. Die haben auch diesen Absturz gehabt. Und ich glaube, wie gesagt, es ist ein Bug. Aber ehrlich gesagt, ich habe danach nicht nochmal neu gespielt. Weil für mich war das Ende des Spiels.
Okay, das heißt, du hast das eigentliche Ende nicht so erlebt. Nein. Okay, ich will das dann auch nicht spoilern, aber ja, das ist ja interessant. Ja. Krass. Ja, das hat natürlich das Spielerlebnis dann für dich nochmal extrem nochmal gesteigert, würde ich sogar sagen auch.
Das war geil. Also im Grunde hätte ich mir gar kein besseres Ende wünschen können, weil das Spiel hat genau das gemacht, was es gesagt hat. Aber ehrlich gesagt, ich würde das jetzt so gerne mal ausprobieren, weil es kann ja wirklich, also Das ist doch so ein krasser Zufall, dass genau ab dem Moment, wo ich...
Aber du musst nochmal, also das Ende solltest du dir nochmal anschauen, weil das ist schon, also es gibt ja, jetzt sind wir schon bei den Enden, lass es doch nochmal, es gibt ja auch ein gutes Ende.
Ja.
Und zwar, man kann auch einfach, also ich hatte ja gesagt, es gibt die Möglichkeit, den Raum zu verlassen.
Ja.
Und dann sagt das Spiel auch, this is the happy end.
Habe ich auch
weil,
gemacht, ja.
Und du, also es ist egal wann, übrigens finde ich auch interessant, die Geschichte, ich kann bestimmen, wann die Geschichte weitergeht, weil ich kann aufstehen, kann interagieren, kann mich wieder hinsetzen, wieder ein bisschen was tippen und am Ende ist es aber dann schon so, dass man sich immer mehr in dieses Tippen rein, wie in so Rage reintippt, weil man genau wissen will, wie es auch weitergeht. Und also das Happy End ist quasi aufstehen, bevor die Geschichte zu Ende ist.
Ja.
Und das zeigt natürlich auch, dass das alles kein gutes Ende nimmt. Wobei, das ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff, weil dieser Begriff des Glücks, das schließt ja auch ein bisschen auch an dem an, was du eben sagtest, nämlich vielleicht hat er die Formel fürs Glück gefunden, sich nämlich loszulösen vom Leben. Und das will er ja auch, ist ja auch dieser Aspekt, den er in die Welt hinaus posaunen möchte, so ein bisschen so. Ne? Und was ich noch erwähnen wollte, ist, das Spiel funktioniert auch super auf diesen unterschiedlichen Erzählebenen, auf der Tonebene. Es gibt so Momente, wo da beschreibt er in der Geschichte, während also da auf Word dieser Text entsteht, dass er wacht dann auf in der Wohnung bei Fedor und er hört das Brutzeln irgendwie aus der Küche. Und ich hatte, also ich bin der festen Meinung, man hört dann dieses Brutzeln auch. Es gibt auch Momente, wo dann auch Geräusche eingestreut werden und die auch gerade zu diesem Moment in der Geschichte, die da bei Word entsteht, auch passen. Aber das hat mich so, wir sagen hier, das hat mich so geschickt, ne, dass ich teilweise auch, ich glaube, ich habe auch Töne imaginiert, dass ich gedacht habe, jetzt höre ich doch gerade das. Mhm. Also ich habe mich selber dabei ertappt und das auch mal ein bisschen auch zu diesem Thema der Horroraspekt des Spiels, dass ich so auch die Kopfhörer abgenommen habe, warte mal, habe ich da jetzt gerade was, war das jetzt hier in der Wohnung? Ich habe doch gerade irgendwas gehört, so, ne? Und das hat mich echt geschickt, muss ich sagen, ja.
Mochte auch sehr, auch das ist etwas, was viele, also da möchte ich auch mal wissen, was du dazu sagst, haben auch viele Leute moniert bei dem Spiel, die waren genervt, dass sie die ganze Zeit tippen müssen und du musst ja dann wirklich im Grunde 15 Minuten durchtippen.
Ja.
Ich glaube, das Schlimmste, und das haben einige offenbar gemacht, ist einfach nur auf die Leertaste zu drücken, weil dann machst du das Spiel dir kaputt. Ich glaube, das Spiel will den Effekt von dem, was du schon eben so schön beschrieben hast, dieses wie in Rage auf der Tastatur herumheimern, um zu wissen, wohin alles geht. Und das ist schon durchaus anstrengend, 15 Minuten durchzutippen, aber das ist auch perfekte Parabel auf dieses Spiel selbst. Also man kann ja auch dann aufstehen und Pause machen, irgendwie im Raum rumlaufen oder so. Mhm. Ich finde, genau so muss es sein. Das ist der künstlerische Wert von diesem Spiel.
Genau, und das ist natürlich, also wenn die Geschichte nicht so interessant wäre und sich nicht auch so, auch wieder, da sind wir wieder bei der Spirale, ne? Also das geht ja zum immer näher zum Abgrund, also das nimmt kein gutes Ende so. Und je mehr man liest, umso mehr möchte man auch wissen, wie es weitergeht. Also die Geschichte, die dahinter steht, ist einfach richtig gut. Und ich habe es mir jetzt hier auch in meinen Notizen, weil das wollte ich noch unbedingt loswerden, weil vielleicht, das können wir damit vielleicht auch ein bisschen auch dann in Richtung Abschluss gehen auch. Also eigentlich funktioniert das Spiel wie so eine richtig tolle, das ist eine literarische Kurzgeschichte und da finde ich diesen Aspekt, dass man die selber mittippt, auch so wichtig und die nutzt diese Möglichkeiten des Mediums Computerspiels, nämlich also diese Interaktion oder auch, dass bestimmte Dinge auch an dein Gehör kommen, nämlich dass du auf einmal Dinge hörst, die in der Geschichte passen, um dieses Erlebnis lesen oder auch diese Erfahrung, die man beim Lesen auch haben kann, um das noch zu bereichern. Und ich fand das toll. Also ich habe dann mal so ein bisschen überlegt, boah, sowas noch, wenn ich noch ein paar andere Kurzgeschichten so erleben könnte, sei es nur mit Sachen auf der Tonebene oder sowas als Spiel, finde ich super cool, ja.
Ganz toll. Bin ich ganz bei dir. Haben wir übrigens schon gesagt, wie viel Geld es kostet, dieses Spiel?
Nee.
79 Cent. Sind wir wieder beim Durstlöscher. 79 Cent, Leute, was los mit euch? Probiert es doch mal aus.
Ja, definitiv. Aber ich schließe mich dir an, also von den dreien das beste Spiel, ja.
Ja. Ja, also das ist das. Also ich, wie gesagt, sind drei Spiele, Empfehlungen von uns, ganz besonders weit unten aus der Fundgrube rausgefischt, aber ganz interessant. Also das war ein schönes Erlebnis, mal wieder solche Spiele zu spielen. Hab auch direkt Lust bekommen, also noch mehr Fundgrubenfolgen irgendwann wieder zu machen, weil also was es da draußen wohl noch gibt, ne? Also allein die drei hier, da steckte schon so viel drin und was da draußen wohl noch so existiert, Wahnsinn.
Ich bin immer dankbar, auch gerade wenn, also ich bin jetzt auch nicht, also jemand, der sich immer in diesen Indie-Gefilden umtut, aber ich bin immer sehr dankbar auch für die Tipps auch von dir oder was wir da auch mal zusammenfinden, so immer wieder ein paar Perlen dabei, muss man wirklich sagen. Ja,
ich hoffe, ihr da draußen seht das auch so. Wenn nicht oder wenn doch, dann schreibt das gerne ins Forum von The Pod. Wir lesen uns das dann alles durch und sprechen mit euch gerne über euren eigenen Eindrücke zu diesen Spielen. Gerne versehen dann mit den Spoiler-Funktionen, die das Forum anbietet. Für heute aber war's das. Ich danke dir sehr, Nils, für diese Dreierbesprechung und euch da draußen fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gruselstunde mit Dom und Nils.
Genau. Und nach der Wahl ist vor der Wahl.
Oh Gott, bis dann. Hör auf. Tschüss.
Ciao.